ARD. Moin und willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Maike Nielsen. Also morgen müssen die meisten von uns nochmal arbeiten und dann steht auch schon das Pfingstwochenende vor der Tür. Und einige von euch haben richtig tolle Pläne, Julia zum Beispiel.
Im Fitnessstudio sein, Handstand machen und für die Uni muss ich Referate vorbereiten. Und vielleicht kommt auch noch meine Mutter vorbei, die wohnt 2 Stunden entfernt. Vielleicht kommt sie mit dem Zug, da würde ich mich sehr freuen. Dann können wir auch noch ein bisschen Zeit zusammen verbringen.
Das klingt doch wirklich gut. Und Handstand machen über Pfingsten, das finde ich ist ein richtig guter Plan. Ja, was Pfingsten eigentlich für ein Feiertag ist, das haben viele von uns ja im Religionsunterricht in der Schule gelernt. Aber es könnte sein, dass Grundschulkinder in Hamburg jetzt eher in Philosophie unterrichtet werden. Das sorgt gerade für viel Diskussionen an Hamburgs Schulen und wir gucken, was es mit diesem Vorschlag auf sich hat. Dann sprechen wir über fiese Tricks von Lebensmittelhändlern und was die Verbraucherzentrale Hamburg rät, damit wir beim Einkauf sparen können. Und heute hat die Technische Universität Hamburg ein Labor unter freiem Himmel eingeweiht, das so bedeutsam ist, dass die Vereinten Nationen sich dafür interessieren. Wir haben heute den 5. Juni.
Der Tag, die Stadt. Die Infos von NDR 90,3.
Wenn ihr Kinder habt, die in die Grundschule gehen, dann kennt ihr sicherlich das Hamburger Modell für Religionsunterricht. Das sieht ja vor, dass Hamburger Kinder alle großen Glaubensrichtungen und Religionen lernen. Also meine Tochter hat beispielsweise in der Grundschule auch schon Einblicke in Hinduismus und Buddhismus gehabt. Jetzt aber fordert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, dass die Kinder ab der 1. Klasse zwischen Religion und Philosophie wählen können. Also bislang tun sie es ja erst ab der 7. Klasse. Ne? Annalena Ehle hat da mal nachgeforscht. Was würde das denn für Vorteile bringen?
Ja, naja, momentan ist es so, dass Eltern ihre Kinder zwar vom Religionsunterricht abmelden können, aber für diese Kinder gibt es dann eben kein Alternativfach, in dem sie zu der Zeit unterrichtet werden. Das wäre dann natürlich anders, wenn Eltern auch schon vor Schulstart die Wahl hätten, ob ihr Kind Religions- oder Philosophieunterricht bekommen soll, weil dann wäre natürlich fest geregelt, was die Schüler statt Religion machen. Momentan werden die Kinder, die vom Religionsunterricht abgemeldet werden, laut Schulbehörde zum Beispiel in der Parallelklasse betreut. Und ja, genau das kritisiert die Gewerkschaft GEW, denn ihrer Ansicht nach werden die Kinder in dieser Zeit mit wenig anspruchsvollen Aufgaben beschäftigt. Und Eltern, die eigentlich nicht wollen, dass ihre Kinder am Religionsunterricht teilnehmen, würden sich laut GEW dann genötigt sehen, ihr Kind in den 1. bis 6. Klassen dann lieber doch im Religionsunterricht zu lassen.
Und inhaltlich, dass Kinder sich dann mehr mit Ethik beschäftigen, was hätte das für Vorteile?
Naja, dass sie sich eben nicht nur mit religiösen Themen sozusagen beschäftigen, sondern davon losgelöst auch mit moralischen Fragen, mit philosophischen Fragen beschäftigen. Allerdings sagt die Schulbehörde aber auch, dass in dem Religionsunterricht in den 1. bis 6. Klassen wohl auch Themen aus dem Ethikbereich stattfinden sollen.
Mhm. Okay. Und du hast ja auch mit Schülerinnen und Schülern drüber geredet, ne? Was sagen die denn dazu?
Ja, die Hamburger Schülerinnenkammer findet es gut, dass die GEW jetzt diese Petition gestartet hat, weil ja so auch einfach auf das Thema aufmerksam gemacht wird. Ich habe mit Torben Bauer gesprochen, das ist der Vorsitzende der Schülerinnenkammer und er kann sich sehr gut vorstellen, dass auch schon Grundschüler Philosophie- oder Ethikunterricht bekommen. Und ja, er würde es begrüßen, wenn Eltern dann die Wahl hätten. Und vor allen Dingen kritisiert er auch, dass Eltern zum Teil gar nicht wüssten, dass sie ihr Kind in der 1. bis 6. Klasse vom Religionsunterricht abmelden können. Das sehen die GEW und die Hamburger Elternkammer übrigens auch so. Deren Vorsitzende Simone Kohl meinte wörtlich, die bloße Erwähnung in irgendeiner Randnotiz reicht hier nicht aus. Es braucht eine aktive, verständliche Kommunikation seitens der Schulen. Darauf habe ich die Schulbehörde dann natürlich auch angesprochen und die sagt, die Schulen seien beauftragt, die Eltern im Rahmen von Elternabenden entsprechend zu informieren. Beschwerden darüber, dass das nicht funktionieren würde, seien ihr bislang nicht bekannt oder seien ihr bislang nicht eingegangen.
Ich weiß jetzt von mehreren Bekannten, dass das für Riesengesprächsstoff sorgt, diese Petition der GEW in den Familien, aber auch in den Schulen, auch weil viele sagen, ist doch eigentlich ein ganz cooles Modell, dieser konfessionsübergreifende Religionsunterricht, sogar bundesweit einmalig. Worauf müssen sich Grundschuleltern denn jetzt einstellen? Kommt das oder nicht?
Also da wird sich wohl erstmal nichts ändern. Die Schulbehörde hält dieses aktuelle Modell für vorbildlich, denn du hast es gerade gesagt, während in anderen Bundesländern der Religionsunterricht nach Religion getrennt erteilt wird, setzt Hamburg eben auf diesen gemeinsamen Religionsunterricht für alle. Was heißt, ne, dass Schülerinnen und Schüler aller Glaubensrichtungen und auch diejenigen, deren Familien keiner Religionsgemeinschaft angehören, gemeinsam lernen. Und ja, laut Behörde werden in dem Religionsunterricht eben auch Themen aus dem Bereich Ethik angesprochen. Also Also der soll schon sehr, sehr umfassend sein, dieser Religionsunterricht.
Okay, aber vermutlich wird alles beim Alten bleiben.
Vermutlich schon. Also kommt natürlich vielleicht auch so ein bisschen drauf an, wie groß die Resonanz ist, wie viele Unterschriften da wirklich zusammenkommen. Weil natürlich wollen sie dann im Herbst die Unterschriften dann in der Bürgerschaft präsentieren und auch einfach mit der Schulbehörde zum Beispiel ins Gespräch kommen, um einfach nochmal zu sensibilisieren und auf dieses Thema aufmerksam zu machen, zu zeigen, so und so viele Leute wollen das. Und ja, dann mal gucken, wie die Behörde darauf reagiert sozusagen.
Danke, Anna. Wir haben es ja alle erlebt in den vergangenen Jahren. Alles ist teurer geworden. Viele von uns haben ihr Leben schon ein bisschen umgestellt, fahren vielleicht kein Auto mehr oder reisen seltener, wenn sie jetzt in den Urlaub fahren. Aber aus einer Nummer kommen wir nicht raus. Wir müssen alle essen. Was die teureren Lebensmittelpreise für unser Leben in Hamburg bedeuten, da hat Peter Kleffmann mal nachgefragt. Was sagen die Menschen, Peter, mit denen du geredet hast? Kaufen die jetzt irgendwie anders als noch vor 5 Jahren?
Also tatsächlich kann man sagen, dass wirklich fast alle anders einkaufen und auch sparen, das schon. Was tatsächlich unterschiedlich ist, sind die Gründe. Die einen, die sparen und kaufen anders ein, weil sie zum Beispiel lieber in den Urlaub fahren, ne? Die wollen also keine Absprüche im Urlaub machen. Die anderen sparen, weil sie es müssen, weil sie einfach zu wenig Geld haben und einfach sonst gar nicht mehr über die Runden kommen würden. Das sind schon die Unterschiede und bei vielen ist dann ein ähnliches Muster, zum Beispiel die etwas besseren Sachen beim Supermarkt kaufen und die Sachen, die sozusagen so weggehen jeden Tag, dann beim Discounter. Das ist so eine Methode. Aber wie gesagt, die Gründe sind ganz unterschiedlich und manche sagen auch, die müssen echt den Gürtel enger schnallen und ihr Leben umstellen.
Bekommt denn die Hamburger Tafel überhaupt noch ausreichend Lebensmittelspenden, um denjenigen zu helfen, die sich Einkäufe nun fast gar nicht mehr leisten können?
Tatsächlich nicht. Die sagen, wir haben pro Woche 150 neue Menschen, Familien, die etwas haben wollen, die wir aber wieder nach Hause schicken müssen. Der Grund ist tatsächlich, dass die Discounter selber mittlerweile auf die Idee gekommen sind, Lebensmittel, die zum Beispiel nicht mehr so lange haltbar sind, selber zu vermarkten. Mhm. Was also früher alles durchgängig zur Tafel ging, das wird dann teilweise mit Preisreduzierungen selber noch verkauft. Das ist ein Grund, warum bei der Tafel zu wenig ankommt. Und weil viele Leute dann weggeschickt werden müssen, ist man dort auch wirklich traurig und sagt, eigentlich könnten wir oder müssten wir mehr machen, als wir könnten.
Ja. Du hast ja auch mit der Verbraucherzentrale Hamburg geredet. Was sagen die? Ist die Verteuerung von Lebensmitteln noch nachvollziehbar?
Also in vielen Bereichen natürlich schon, weil einfach Löhne, weil Rohstoffe teurer geworden sind. Aber es gibt auch die Kehrseite. Das sind zum einen die Verteuerungen, diese versteckten Verteuerungen. Also einfach die Inhaltsmenge verkleinern und somit Produkte verteuern, ohne dass die Menschen das gleich merken. Das ist natürlich ja aus Sicht der Verbraucherzentrale einfach unfair. Und das andere ist natürlich, dass wir gerade ja mitkriegen, da gibt es so eine Art ja, Preiskampf, kann man sagen. Großer Discounter hat gesagt, er senkt seine Lebensmittelpreise, die anderen ziehen nach. Das ist dann auch so, das ist Wettbewerb, aber es gibt eben auch das Gegenteil. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Discounter seine Preise erhöht, dann erhöhen auch die anderen Discounter. Und da kann man schon mit Recht fragen, ob das eigentlich noch Wettbewerb ist, denn das müssten sie ja dann nicht. Da wird einfach die Marge dann zulasten der Verbraucher vergrößert. Und da sagt die Verbraucherzentrale, das ist eigentlich kein fairer Wettbewerb mehr.
Welche Tipps hat denn die Verbraucherzentrale Hamburg? Wo können wir denn überhaupt noch einkaufen? Vielleicht auch, ja, gerade wenn wir uns auch noch gesund ernähren wollen.
Also tatsächlich ist das größte Sparpotenzial wirklich nur das Einkaufen, was man auch wirklich braucht. Das klingt jetzt erstmal relativ banal, scheint aber doch bei vielen dann ein Problem zu sein, dass man einfach loszieht und fängt einzukaufen, was einem so einfällt. Und da sagt die Verbraucherzentrale, es ist wirklich so, dass viele Menschen zu viel einkaufen, dann hinterher Sachen wegschmeißen. Besser ist vorher überlegen, einen Zettel machen, ganz gezielt auch nur das einkaufen, was ich brauche. Und da sieht die Verbraucherzentrale tatsächlich das größte Einsparpotenzial.
Die gute alte Einkaufsliste. Ja, danke schön, Peter. Stellt euch vor, ihr könntet sehen, was in dem Boden unter euren Füßen vor sich geht. Draußen im Park, da könntet ihr wahrscheinlich jede Menge Gewimmel von Kleinsttieren sehen. Aber stellt euch vor, ihr könntet mit eurem Superblick auch erkennen, wie die Böden auf den Klimawandel reagieren. Das wäre doch sehr nützlich, hat sich ein Forschungsteam von der Technischen Universität Hamburg gesagt und ein Outdoor-Labor eingerichtet. Jenny Witt hat sich das mal angesehen heute bei der Einweihung. Kriegen die Forscher damit jetzt wirklich den Superblick?
Ja, das tun sie scheinbar. Also ich hatte heute Morgen eine VR-Brille auf und es war wirklich faszinierend, weil was sie da versuchen in Harburg, die haben sich auf Bodenforschung konzentriert in diesem Projekt und die haben ein Stückchen Land gerodet erstmal und ganz viele Proben und Sonden und Sensoren jetzt in den Boden gesteckt und über den Boden gestellt. Und die messen damit wirklich, wie viel Wasser verdunstet, wie schnell sich der Boden erwärmt, wie viel Wasser er speichert. Und das Irre ist, dass sie quasi mit einer App jetzt zeigen können, wie das in Echtzeit oder fast in Echtzeit passiert. Das heißt, ich hatte diese VR-Brille auf und sah dann so gelbe Streifen, die kamen dann vom Himmel runter. Das ist die Sonneneinstrahlung und dann konntest du die Zeit verschieben und dann sahst du um die Mittagszeit, kamen ganz viele blaue wellenförmige Streifen aus dem Boden raus und das sind die tatsächlichen Mengen des Wassers, die da verdunsten. So, und jetzt fragt man sich, warum, wozu das alles? Der Sinn der Sache ist, dass du, je besser du den Boden verstehst, desto besser kannst du auch vorhersagen, wie er auf den Klimawandel reagiert, auf Dürre, auf Überschwemmungen, auf Versalzung, das ist ja ein Resultat der Dürre und so weiter. Das ist der Sinn der Sache.
Und desto eher können wir auch darauf reagieren, ne?
Richtig, genau. Und was ich noch faszinierend fand, war, dass sie auch sagten, Mikroplastik, davon haben wir ja sehr viel gehört in letzter Zeit, Mikroplastik ist ein echtes Problem, weil Mikroplastik hindert auch die Böden daran, Wasser zu speichern. Oh. Kann man sich ja vorstellen. Mhm. Plastik nimmt kein Wasser auf, je mehr du davon hast, desto weniger Wasser kann gespeichert werden. Ne? Und all diese Sachen werden jetzt erfasst und gemessen. Und je mehr Daten du dazu hast, desto besser kannst du eben auch vorhersagen, wie sich das alles auswirken wird und was man daran tun kann vor allem.
Und das war so interessant, dass heute auch Vertreter der Vereinten Nationen dabei waren. Ne?
Ja, und das hat nämlich einen sehr guten Grund. Die TUHH hat den absoluten Kudos, dass sie letztes Jahr als eine Partneruniversität der Vereinten Nationen Universität erkoren wurde. Die arbeiten jetzt zusammen, davon gibt es gar nicht viele. Und das wurde getan, weil das Ingenieurswissen an der TUHH so stark angesehen wird von den Vereinten Nationen, dass diese Partnerschaft gegründet wurde. Und die Daten, die da gemessen werden und auch in einem zweiten Labor, was morgen eröffnet wird, die fließen wirklich in die Entwicklungsarbeit der Vereinten Nationen ein. Also schon sehr, sehr krass. Und wie gesagt, also wir wissen, dass Böden ein großes Thema im Klimawandel sind und der technische Leiter dieser Messsensoren und so weiter, Theodor Vassilio, der erklärte mir heute vor Ort, warum gerade so Feuchtigkeit und Wasserspeicherung so große Themen sind.
Natürlich für die Pflanzen, Pflanzenwachstum. Pflanzen wissen wir ja auch, die stabilisieren die Temperatur, stabilisieren auch den Boden. Und von daher gibt es einige Sachen, für die sehr wichtig sind. Und die Temperatur und Feuchtigkeit im Boden ist ein sehr großes Thema. Weil sonst haben wir noch einen weiteren Temperaturanstieg und das ist ja dann ein Teufelskreis, weil dann die Temperatur weiter ansteigt.
Also ich finde, das klingt total spannend, aber ich muss jetzt nochmal fragen, inwiefern ist denn unser norddeutscher Boden von Interesse für andere Länder?
Naja, Sie können durchaus durch die Messungen und die Analyse des Bodens ableiten, da waren zum Beispiel in diesem Stückchen Land war auch sandiger Boden, lehmiger Boden und so weiter. Da kann man schon Vorhersagen machen, in einem sandigeren Boden passiert dies und das, in einem lehmigeren Boden reagiert das anders. Also das lässt sich schon verallgemeinern, natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Aber allein dieses Verständnis, wie schnell eine gewisse Sonneneinstrahlung das Wasser auch wieder verdunsten lässt in einem bestimmten Boden, das kann man natürlich dann auch anwenden anderswo, in Frankreich, im Nahen Osten, in afrikanischen Ländern. Das sind alles Dinge, die einfach zu diesem Gesamtwissen über die Böden beitragen.
Toll, und das gibt's jetzt alles im Süden von Hamburg. Dankeschön, Jenny. Heute ab 18 Uhr findet hier auf dem Rathausmarkt eine große Kundgebung gegen den Krieg in Gaza statt. Da haben wir in der Folge gestern drüber geredet, wenn ihr da nochmal reinhören wollt. Da ging es auch um die Frage, warum sich Bürgerschaftsparteien an dem Protest beteiligen. Und weil wir ja vorhin über Pfingsten geredet haben, morgen soll es laut ADAC ziemlich voll werden auf den Straßen. Also wenn ihr morgen unbedingt los wollt, müsstet ihr euch am besten sehr früh oder eher spät abends auf den Weg machen. Oder einfach hier bleiben. Und danke an Tim Piotraschke, der heute für den tollen Sound gesorgt hat. Einen entspannten Abend wünsche ich euch. Bis morgen. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.